Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Das deutsche Davis-Cup-Team steht nach einem überzeugenden 4:0 in Japan in den Davis-Cup-Finals. Außerdem hat auch Österreich zum ersten Mal diese Davis-Cup-Finals erreicht. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Heute mit einem kleinen Davis-Cup-Special. Philipp ist nicht dabei, aber ich habe mir Hilfe geholt von Christopher Kaas, der für den Tennis-Channel das Duell der Deutschen gegen Japan kommentierte, und Lukas Zara vom Standard. Der hat nämlich in Debrecen den Sieg der Österreicher in Ungarn beobachtet. Und der wird uns darüber auch noch berichten. Aber als erstes wollen wir natürlich hören, wie das deutsche Team abgeschnitten hat. Darüber habe ich mit Christopher Kaas gesprochen. Das DTB-Team steht wieder in den Davis Cup Finals. Gegen Japan gab es in Japan einen 4:0-Sieg und darüber müssen wir sprechen. Und das tue ich mit dem Kommentator dieser Begegnung beim Tennis Channel, mit Christopher Kaas. Hallo Kasi.
Servus Andreas, hallo.
Kasi, am Ende ist es ein sehr, sehr glatter 4:0-Erfolg für das deutsche Team gewesen, ohne Daniel Altmaier, ohne selbstverständlich Alexander Zverev, mit Jan-Lennard Struff, der erst bei den US Open wieder so richtig zu seiner Form fand, mit Jannik Hanfmann, der ein schwieriges Jahr erlebt, und ohne Daniel Altmaier, der sich verletzt hat. Das war von vornherein nicht so zu erwarten, oder?
Nein, also dass es ein 4:0 gibt, ein souveränes 4:0 war nicht zu erwarten, war eine schwierige Aufgabe in Japan. Ja, war viel Publikum, war gute Stimmung in der Halle, ist ein Team, das auf Hartplatz sich wohlfühlt, das Großbritannien in der Runde zuvor geschlagen hat, vielleicht sogar ein Stück weit überraschend. Also es war im Vorfeld eine schwierige Aufgabe, die mit Bravour gelöst wurde vom deutschen Team.
Ja, wir haben gerade über das deutsche Team gesprochen. Das japanische Team trat fast in Bestbesetzung an. Kenny Shikori, auf den kann man sich nicht leider mehr so verlassen wie in früheren Jahren. Der ist leider häufiger verletzt, aber ansonsten waren eigentlich die besten Spieler aus Japan dabei. Yoshihito Nishioka, Shintaro Mochizuki für die Einzel und dann war noch Yusuke Watanuki und Takeo Yuzuki für das Doppel eingeplant. Yoshihito Nishioka spielte das erste Einzel gegen Jan-Lennard Struff. Yoshihito Nishioka hat dieses Jahr eine Formkrise wäre fast noch untertrieben zu sagen. Er hat 14 der letzten 15 Matches verloren und ich glaube nur ein Match seit Ende Februar gewonnen. Was glaubst du, was mit Nishioka in diesem Jahr los ist?
Ja, das ist schwer zu beurteilen, aber sie hatten natürlich auch noch Watanuki, haben sich dann entschieden, Nishioka im Einzel spielen zu lassen. Das war dann schon ein Indiz dafür, dass er aktuell verletzungsfrei ist, beziehungsweise auch im Training in guter Verfassung war. Und Nishioka hat ein gutes Match gespielt gegen Struff. Am Ende haben Kleinigkeiten entschieden. Nishioka hatte 10 Breakbälle, die Struff alle abwehren konnte. Das war so ein bisschen die Geschichte dieses Matches. Und Jan-Lennard Struff, der hat genau da weitergemacht, wo er bei den US Open aufgehört hat, hat mutig gespielt, hat gut aufgeschlagen, hat sich, ja, finde ich, auch sehr, sehr gut bewegt. Und von dem her, das hat nicht Nishioka verloren am Ende, das hat Jan-Lennard Struff gewonnen.
Ja, da wollte ich sowieso nochmal mit dir drüber sprechen, über diese 10 abgewehrten Breakbälle. Bei Jan-Lennard Struff geht offensichtlich dann auch immer gerne ein kleines bisschen ein Schalter um, wenn er im Davis Cup spielen kann. Er hat in den letzten Jahren wirklich großartige Begegnungen für das deutsche Team gemacht und er kam von diesen US Open mit einer Tonne an Selbstvertrauen durch die Quali durch, über, ja, unter anderem gegen Taro Daniel ja auch gewonnen nach dieser Regenpause in der Qualifikation bei den US Open. Aber ihm merkte man schon so ein bisschen an, dass vielleicht auch wieder der Knoten geplatzt ist, oder? Er hatte ein schwieriges halbes Jahr, er ist aus den Top 100 rausgefallen und davon war nicht viel zu spüren während dieses Matches, fand ich gestern.
Ja, es ist genau richtig. Also von dem halben Jahr, in dem er wenig Matches gewonnen hat, ist er aktuell wieder sehr, sehr weit entfernt. Da war es ja auch nicht so, dass er schlechtes Tennis durchgehend gespielt hat. Er hat viele knappe Matches dabei, er hat dann wenig Tiebreaks gewonnen in der Zeit. Man weiß, Jan-Lennard Struff ist dann auch ein Spieler, der das ein oder andere Tiebreak spielt. Und von dem her, das war vom Sportlichen her nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse dann vielleicht ja wiedergegeben haben. Und den Schalter hat er dann definitiv schon ja im Sommer umgelegt, hat gute Turniere gespielt und ja natürlich US Open, da waren viele Leute auch live dabei, das war großartig. Also Holger Rune zu schlagen, dann Francis Tiafoe vor einem vollen Stadion in New York zu besiegen, das war großes Tennis, das war der Jan-Lennard Struff, den wir aus den Jahren davor kannten. Und ja, manchmal sind die Ergebnisse dann schwarz und weiß, aber die Leistung ist vielleicht irgendwo zwischendrin. Und im ersten halben Jahr hat er viele enge Matches verloren. Jetzt gewinnt er die engen Matches wieder und ja, kann voller Zuversicht jetzt in das Ende dieses Jahres starten.
Sehr, sehr lustig, diese Geschichte dieses Matches nachzuerzählen. Im ersten Satz steht es 4-4 und dann hat Jan-Lennard Struff bei eigenem Aufschlag auf einmal völlig aus dem Nichts 0-40 gegen sich, wehrt diese drei Breakbälle ab, kann den zweiten Spielball dann zum 5-4 verwandeln und dann holt er sich im Gegenzug dann sofort das erste Break mit seinem allerersten Breakball. Bis dahin hat Nishioka bei eigenem Aufschlag überhaupt nichts anbrennen lassen. Was für ein Swing, gerade zum Ende dieses ersten Satzes bei Nishioka gegen Struff.
Ja, du sagst es genau richtig. Es waren die zwei Games ab 4-4, wo es in beide Richtungen kippen kann. Nochmal, Nishioka hat ein gutes Match gespielt. Er ist unglaublich unangenehm zu bespielen auf Hartplatz. Viel Topspin in seiner Vorhand, ist ein Linkshänder, macht er den Platz gut auf, variiert die Höhe sehr, sehr gut. Und wenn du dann in die Rückhand wechselst, dann liebt er es, den Ball früh zu nehmen, durchzugehen. Von dem her, da waren viele kleine Tests, die Jan-Lennard Struff bestehen musste, viele Entscheidungen, die er auch in den Ballwechseln treffen musste. Und die er vor allem Ende des ersten Satzes ja weitestgehend richtig getroffen hat.
Ja, auch gleich im zweiten Satz ging es so weiter. Es hat Struff dann auch schon wieder mit 15-40 zurückgelegen, musste dann drei Breakbälle insgesamt abwehren. Das war der sechste Breakball. Bei 4-4 musste er dann nochmal einen Breakball abwehren. Das war der siebte und dann ging es in den Tiebreak. Und da hat er dann zwei Aufschläge verloren, nachdem er mit Mini-Break führte, 2-1. Und dann verlor er die beiden nächsten Aufschläge. Und dann hat sich Nishioka mit 7-4 diesen Tiebreak geholt. Hattest du da das Gefühl, dass Match könnte nochmal kippen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, während des Matches gestern, das kann jetzt wirklich in jede Richtung gehen.
Ja, es ist interessant, dass du es fragst, Andreas. Mario Harter und ich im Kommentar, wir waren erstmal ziemlich entspannt, als es in den Tiebreak ging, weil ich dann nebenbei auch immer so ein bisschen auf meinem Handy Statistiken schaue und dann so zurückgerechnet habe und gesehen habe, wow, die letzten 8 Tiebreaks hat er gewonnen, Jan-Lennard Struff. Den letzten, den er verloren hat, der war bei den French Open gegen Ofner. Also ich bin da mit einem sehr, sehr guten Gefühl in diesen Tiebreak reingegangen. Nishioka hat das dann gut gespielt. Ja, und dann bist du irgendwie bei 1-1 Sätzen, merkst, okay, Nishioka spielt vielleicht besser, als es die Ergebnisse aus den letzten Wochen, als man es erwartet hätte. Und dann ist es eine 50-50-Partie. Also Anfang des dritten Satzes wusste man, es kann in beide Richtungen gehen. Und das war natürlich dann dieser dritte Satz bei Struff Nishioka, der war dann richtungsweisend für die weitere Partie, für diese weiteren 2 Tage in Tokio.
Ja, und im dritten Satz gleich wieder beim ersten Aufschlagspiel von Struff 2 Breakbälle abzuwehren. Struff war bei eigenem Aufschlag, wenn er Breakbälle gegen sich hatte, gestern a different kind of beast. Viele erste Aufschläge, ja. Viele Service-Winner. Er hat mutig gespielt, dann auch gerade bei den Breakbällen. Und das fand ich enorm, wie er da gestern diese Breakbälle abgewehrt hat. Und dann bei 4-4, da musste er auch nochmal einen Breakball abwehren zum Aufschlagspiel zum 4-4. Und dann hat er bei 4-4 dann das Break gemacht zu 0. Und konnte dann ausservieren zum 6-4, insgesamt 10 Breakbälle abgewehrt. Aber wie Struff bei Breakbällen gestern gespielt hat, das war schon enorm.
Ja, also ich habe es jetzt auch noch in Erinnerung, dass er 9 von 10 wirklich dominant abgewehrt hat. Es gab einen, wo man dann schon das Gefühl hat, es war das 7. oder 8. Breakball, dass Nishioka dann auch so etwas passiv geworden ist, sich nicht gut bewegt hat, irgendwie gehofft hat, dieses Break zu machen, aber nicht mehr wirklich bereit war, sich aktiv zu holen. Aber ich glaube, 9 von 10, also mindestens 8 waren über den ersten Aufschlag, waren dominant gespielt von Jan-Lennard Struff. Und dann sagt man immer, ja, Break-Chancen, aber Chancen waren es ja eigentlich gar nicht. Also ja. Es gab vielleicht ein oder zwei Mal, wo er dann wirklich in neutralen Ballwechseln war Nishioka. Ansonsten hat Struff ist dominant gespielt.
Das zweite Einzel bestritten dann Shintaro Mochizuki und Yannick Hanfmann. Die Entscheidung von Michael Kohlmann, nicht Justin Engel gleich im zweiten Einzel einzusetzen, war im Nachhinein sowieso verständlich, dadurch, dass Hanfmann so klar gewonnen hat. Hast du im Vorhinein auch damit gerechnet, dass Hanfmann auf jeden Fall spielen würde?
Ja, also für mich war es, oder für uns, Mario Harter und mich, war es eigentlich klar, dass Yannick Hanfmann spielen wird. Er hat eine gute Davis-Cup-Bilanz. Ich glaube, die war bei 4-1 vor der Partie und das eine war ein bedeutungsloses. Also er hat die wichtigen Matches alle gewonnen. Mhm. Und da gab es jetzt eigentlich auch gar keinen Grund, ihm irgendwie das Vertrauen zu entziehen. Ganz im Gegenteil, volles Vertrauen in Yannick Hanfmann. Von der Papierform her vielleicht von den 5 Matches im Vorfeld das toughste. Hanfmann gegen Mochizuki, aber im Nachhinein, Michael Kohlmann, nicht nur bei der Entscheidung, der hat das ganze Wochenende wieder so viele richtige Entscheidungen getroffen, das auch mit so einer Ruhe, mit so einer Klarheit, ja, toll geführt, also da ging viel auf und das hat auch mit Michael Kohlmann dann irgendwo begonnen, mit den Entscheidungen auch im Vorfeld, auch natürlich großartig, dann Justin Engel nachzunominieren für den verletzten Daniel Altmaier. Also das war, da hat schon viel gepasst beim deutschen Team dieses Wochenende.
Ja. Und über das Spiel von Jannik Hanfmann kann man eigentlich auch nur lobendes berichten, weil er hat im vierten Spiel dann Breakball abwehren müssen. Das war ein sehr, sehr langes Aufschlagspiel. Aber dann hat er das Break zum 4-3 gemacht und hat ab da eigentlich nicht mehr zurückgeguckt. Musste beim Stand von, beziehungsweise beim Stand von 5-3 hat er sogar noch ein zweites Break gemacht, ging in den zweiten Satz. Und insgesamt fand ich, war das gestern eine sehr kontrollierte, eine sehr überzeugende Vorstellung von Hanfmann und eine der stärkeren, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Wie ging's dir?
Ja, super zusammengefasst von dir, Andreas. Es war vor allem sehr viel Klarheit im Spiel Jannik Hanfmanns und das zieht sich durch alle Matches an diesem Wochenende. Die Jungs waren perfekt vorbereitet, taktisch optimal eingestellt und das kennt auch jeder Hobbyspieler. Wenn du eine klare taktische Idee hast, dann ist es auch viel, viel einfacher, mit den Nerven umzugehen oder in wichtigen Phasen des Matches die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil du einfach eine ganz, ganz klare Definition hast und eine ganz klare Vorstellung von dem, was du machen willst. Und da gilt auch nochmal wirklich ein großes Lob ans gesamte Team drumherum, dass die Jungs da ja bei Big Points so klar sind. Das hat einfach viel mit der Vorbereitung zu tun und auch mit diesen Trainingstagen, die du da ja optimal nutzen konntest in Tokio. Also von dem her, ja, war eine tolle Vorstellung von Jannik Hanfmann. Rundum, sage ich mal, solide Plus habe ich es genannt im Kommentar, weil es war wirklich sehr, sehr solide, aber es war eigentlich besser als solide und von dem her war es dann ein verdienter Sieg für Jannik Hanfmann.
Ja, das ist ja das Traumergebnis überhaupt sowieso, mit einem 2-0 da reinzugehen, aber wahrscheinlich war auch so ein ganz kleines bisschen Unsicherheit vorher. Bei Struff weiß man, dass er wirklich gut spielt, dann auch bei Davis Cup Matches. Jannik Hanfmann sagt immer wieder, wie wohl er sich fühlt, dann auch im Kreis des Davis Cup Teams, dass es so glatt werden würde am Ende, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, damit konnte niemand rechnen. Und nach diesem 2-0 war ja so vielleicht auch ein ganz kleines bisschen Entspannung angesagt, oder? Weil man wusste, mit Kravitz-Püss spielt ein Doppel, was erst ein Davis Cup Doppel verloren hat in seiner Karriere, in seiner gemeinsamen Karriere. Und da müsste es doch mit dem Teufel zugehen. Aber ich fand das Doppel heute extrem spannend, beziehungsweise extrem eng. Wie hast du es gesehen?
Ja, also zuerst gehen wir mal nochmal einen Schritt zurück. Also ja, wenn du weißt, du hast Kevin Kravitz und Tim Pütz im Team, Samstagmorgen, drittes Match, dann gehst du natürlich schon auch ein Stück weit entspannter in die beiden Einzel am Freitag, weil du weißt, du musst jetzt nicht zwingend beide gewinnen. Mhm. Ja, auf der anderen Seite wusste aber Japan, wenn wir die beiden verlieren, ja, haben wir ein Riesenproblem. Und genauso ist es eingetreten. Nach dem Sieg von Jan-Lennard Struff, ja, war das wie so ein Freispiel für Jannik Hanfmann. Der wusste, okay, wenn ich das gewinne, haben wir wirklich alle Karten in der Hand. Der konnte frei drauf losspielen. Ja, selbst wenn er verloren hätte, weißt du, okay, Samstag früh beginnt es mit Kravitz-Pütz, dann gibt es nochmal eine neue Dynamik im letzten Tag. Also von dem her ist es natürlich eine sehr komfortable Situation. So ein Weltklasse-Doppel, das mittlerweile, du weißt es wahrscheinlich besser, ich glaube, bei 14-1 bei gemeinsamen Davis-Cup-Matches steht. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsbilanz und es gibt ja auch eine gewisse Ruhe. Ich hatte dann sogar ein bisschen das Gefühl, okay, 2-0 könnte jetzt tricky sein, auch für Kevin und Tim, weil natürlich jetzt jeder erwartet, okay, ja, wir haben jetzt drei Chancen, aber ja, die brauchen wir gar nicht. Wir haben ja Kravitz-Pütz und was machen wir denn dann, wenn es 3-0 steht? Ja, kriegt dann Justin Engel noch sein Debüt? Also das sind ja alles so Gespräche, die dann drumherum irgendwie stattfinden und deshalb war es so wichtig, wirklich da im Thema zu bleiben, sich mit maximaler Seriosität auf dieses Doppel vorzubereiten, weil wer heute dabei war, hat es gesehen. Also das war unangenehm, gegen die beiden Japaner zu spielen. Die haben gut aufgeschlagen, die haben mit viel Emotion gespielt und ja, deshalb auch nochmal wirklich, obwohl es vielleicht dann nach einem Routinesieg aussieht, großes Lob an Kevin Kravitz und Tim Pütz, dass sie wieder abgeliefert haben im entscheidenden Moment.
Gegen Yusuke Watanuki, eigentlich den dritten Einzelspieler, ging es um Takeru Yuzuki. Der ist Doppelspezialist, ist unter den Top 100 im Doppel. Und gegen die beiden ging es. Und du sprachst die Emotionalität an. Die kam vor allen Dingen von Yuzuki, der hier versucht hat, so ein bisschen das Publikum hinter sich zu bringen. Und der versucht hat, auch mit Emotionalität das Ganze auf die Seite der Japaner zu bringen. Aber im ersten Satz gab es eine sehr kontrollierte Leistung von Kravitz-Pütz, die den ersten Satz mit 6-3 gewonnen. Sie mussten zwischendurch dann nochmal einen Break hinnehmen beim Stand von 4-2, aber holten sich sofort dann das Break zum 5-3 zurück und servierten aus. Der zweite Satz, der war dann deutlich kitzliger. Bei 3-2 für die Japaner verlor, ich glaube, es war Tim Pütz, seinen Aufschlag zum 4-2. Sie konnten dann sofort den Aufschlag wieder zurückholen und dann bei 6-5 gab es drei Satzbälle für Watanuki und Yuzuki und da war es so ein bisschen wie bei Jan-Lennard Struff gestern. Das war enorm gut abgewehrt, diese drei Satzbälle von den Japanern, von Kevin Kravitz und Tim Pütz.
Ja, das waren drei erste Aufschläge, also die kamen auch gar nicht in den Punkt rein, die Japaner. Und es waren nicht nur die drei Satzbälle, die abgewehrt wurden, auch noch die zwei Punkte danach wurden gewonnen vom deutschen Team. Und dann ging man mit diesen 5 Punkten am Stück in den Tiebreak. Und der Tiebreak beginnt direkt mit dem Return-Winner von Timpels. Ja. 2 Aufschläge hinterher, 3-0. Und dann hat man sich in einen Rausch gespielt, hat 11 Punkte am Stück gewonnen. Ja, führt dann 6-0 im Tiebreak des zweiten Satzes. Dann wurde es noch mal ein bisschen eng und dann haben sie souverän zu Ende gespielt. Also das war dann ab dem Moment, in dem sie Satzbälle abwehren mussten, war es eine Gala-Vorstellung von Kevin Kravitz, von Tim Pütz. Und dann haben sie noch mal gezeigt, wie angenehm das dann ist, so ein absolutes Weltklasse-Doppel einfach im Team zu haben.
Ja, es ist tatsächlich eine große Erleichterung, so ein Weltklasse-Doppel im Team zu haben. Und das macht die Stärke dann ja auch gerade im Davis Cup jetzt aus. Auch gerade dann beim Finals-Turnier, wo das Doppel dann ja quasi gleichberechtigt ist mit den zwei Einzeln und wo es am Ende vielleicht das Zünglein an der Waage ist. Sie haben noch 4 Matchbälle abgewehrt, Yuzuki und Watanuki, und haben dann mit 4-7 diesen Tiebreak verloren. Damit stand es 3-0. Und damit gab es dann nochmal ein Debüt, sowohl für Lei Sakamoto auf die japanischer Seite, als auch für Justin Engel. Und Justin Engel hat mit 10-7 im Match-Tiebreak im bedeutungslosen Einzel gewonnen. Wie war dein Eindruck von Justin Engel? Du hast das Match kommentiert eben noch.
Ja, bedeutungslos dann natürlich für die Gesamtkonstellation, genau. aber für die beiden Jungs, und ich sage es auch wirklich bewusst, Jungs, ich meine Justin Engel, 17 Jahre jung, Rei Sakamoto, der ist einen Jahrgang älter, 2006er, der ist 19 Jahre. Für die beiden war es natürlich schon noch irgendwie so ein Prestigeduell, ist was ganz Besonderes, dieses Debüt im Davis Cup, und es war ein tolles Match, es war ein Match mit gutem Ballwechsel, mit hohem Grundtempo, beide Spieler haben gut aufgeschlagen, ja, und dann hat es hinten raus einen Match-Tiebreak gegeben, der am Anfang, ja, so von beiden ein bisschen so, ich will nicht sagen wackelig war, aber da hat es ein paar Punkte gedauert, bis sich beide reingefunden haben, und dann am Ende hat es Justin Engel großartig gespielt, ist mutig geblieben, hat sich gut bewegt, hat immer wieder offensives Tennis gespielt, gut aufgeschlagen, haben wir schon erwähnt, und hat es dann verdient gewonnen. Und es war dann wirklich auch so, dass man das Gefühl hatte, wow, das ist jetzt echt eine runde Sache. Alle 5 Spieler im Team haben einen Punkt geholt, hinten raus noch Justin Engel mit dem Debüt. Das kann dann schon auch irgendwann wichtig sein, wenn er vielleicht schon bei den Finals oder dann im nächsten, übernächsten Jahr wichtige Davis Cup Partien spielt, dass er einfach schon mal diesen ersten Sieg hat, ein gutes Gefühl hat im Team komplett angekommen ist. Und von dem her, ja, war das dann hinten raus wirklich nochmal der perfekte Abschluss aus deutscher Sicht.
Es war der perfekte Abschluss, und damit hat man sich qualifiziert für das Jahresendturnier bzw. für die Davis Cup Finals in Bologna Mitte November. Die fangen ab dem 18. November an, und dann wird der Sieger dieses Davis Cups dann ausgespielt. Zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, sind noch fast alle Matches im Gange, außer dem deutschen Match, das jetzt beendet ist. Es zeichnen sich einige Überraschungen ab, aber da gibt es dann am Ende dieses Podcasts dann noch ein paar Infos dazu. Kasi, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Andreas, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Nachdem wir jetzt gehört haben, wie die Matches zustande gekommen sind, wollen wir auch mal hören, was die Protagonisten zu sagen. Hier die Stimme von Jan-Lennard Struff nach seinem Einzelsieg, der hart erkämpft war.
Ja, war ein brutal toughes Match, sehr, sehr eng. Ich wusste vorher, dass gegen Yoshito sehr viel arbeiten muss, dass es einfach ein sehr, sehr schwieriges Match wird. Er hat mich im letzten Aufeinandertreffen, also dann dreimal gespielt, hat er mich zweimal schlagen können. Das erste habe ich gewonnen, aber auch in 3 Sätzen, enges Ding. Und ich wusste, dass es schwierig wird. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt den Punkt für Deutschland holen konnte. Es tut gut auf jeden Fall, weil die Partie ist halt hier mega, mega eng einfach. Und gutes japanisches Team. Er war jetzt 8 Spiele ungeschlagen im Davis Cup, was ein unglaubliches Achievement ist, finde ich. Und ich bin froh, dass ich es schaffen konnte, jetzt hier den Punkt zu holen und damit auch, also die Serie, dass ich das geschafft habe, die Serie zu unterbrechen, weil das ist eine echt starke Serie. Und freue mich einfach, dass ich den Punkt beisteuern konnte im ersten letzten
Satz. Wie zufrieden warst du mit deiner Leistung?
Ich habe gut gespielt, fand ich. Natürlich gibt es ein paar Punkte, wo man mal sagt, ist nicht ideal gelaufen, aber es gehört absolut zum Match dazu. Und ich fand, das Wichtigste war, wie ich mich, erster Satz war es mega eng, habe Breakbälle gegen mich bei 4-4, bin ruhig geblieben, habe dann bei 5-4 ein sehr gutes Ausspiel gespielt zum 6-4. Da war es mega enges Match und habe habe da vier Fehler im Tiebreak nebeneinander gemacht. Das Wichtigste war, dass ich danach halt wieder zurückgekommen bin. 0-1, 15-40, abgewehrt, wieder rangekommen. Und das war das Wichtige heute. Das ist, auch wenn es mal so Mini-Phasen gab, wo es mal nicht in meine Richtung lief, dass ich es geschafft habe, irgendwie mich da rauszukämpfen und da das Positive rauszukriegen und am Ende es geschafft habe, bei 4-4 zu breaken und dann gut durchservieren konnte.
Und hier haben wir Michael Kohlmann, der nach dem ersten Tag sehr, sehr zufrieden wirkte. Warum auch nicht?
Das Resultat heute, also dass wir 2-0 vorne sind, wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte man sofort gesagt, das ist klar, das Schreiben war. Also insofern ist das so, wie die Matches gelaufen sind, glaube ich, sehr gut. Wie ich es gerade gesagt habe, ich fand, Jannik hat es vom ersten bis zum letzten Mal sehr, sehr stark gespielt, hat das ganze Match überdominiert. War, fand ich, vom ersten bis zum letzten Mal immer der bessere Spieler. Beim Profi muss man sagen, da waren schon sehr, sehr viele enge Situationen dabei, die auch in die andere Richtung hätten gehen können. Insofern, glaube ich, hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn es 1-1 steht am ersten Tag. Und wir nehmen das 2-0 natürlich sehr gerne.
Justin Engel hat sein Debüt gegeben bei dem Davis Cup Team und auch er war zu hören, dass seine Stimme und seine Einschätzung zu seinem Match, das hört ihr hier.
Also ich bin echt total glücklich, dass ich die Erfahrung gemacht habe, hier beim Davis Cup mitzuspielen. Ich meine, die Leute waren hier unfassbar laut und die ganzen Trommeln und Trompeten ist total was anderes für mich gewesen, aber es hat so Spaß gemacht, jetzt heute da mitspielen zu dürfen und ja, und einfach die Erfahrung mitzunehmen. Und ich kann es kaum erwarten, nochmal Davis Cup mitzuspielen.
Danke. Kannst du noch einmal sagen, warst du nervös und wie bist du damit umgegangen? So selber?
Ich muss ehrlich sagen, ich war nervös am Anfang, weil ich meine, boah, ich habe schon bei dem Match davor gesehen und gehört, wie laut es ist und ich habe erstmal nicht gewusst, wie es ist, mit so einer Stimmung auf dem Platz zu sein, mit Trompeten und so. Deswegen war ich erstmal ein bisschen angespannt, aber ich hatte aber heute an dem Match einen guten Ausschlag gehabt, was mich auch oft bei so schwierigen Situationen mich auch gut rausgerettet hat. Und ja, genau.
Die Stimmen wurden uns vom Deutschen Tennisbund bereitgestellt. Vielen Dank dafür. An diesem Wochenende hat nicht nur der DTB das Davis Cup Finals erreicht, der letzten 8 Teams. Nein, diesmal ist zum ersten Mal Österreich auch mit dabei. Und sie haben tatsächlich auch eine Überraschung geschafft in Ungarn. Darüber müssen wir sprechen, denn Lukas Zara vom Standard, der war vor Ort. Hallo Lukas.
Hallo Andreas, servus.
Ist die Welt vorbereitet auf einen Davis-Cup-Helden Juri Rodionow?
Ja, sie muss es sein, weil es ist so. Es ist so, wir haben einen unwahrscheinlichen Helden nach diesem Wochenende. Der hat 2 Einzelpunkte geholt und damit für den Einzug in die Top 8 gesorgt. Und das ist für den österreichischen Tennisverband eine große Erfolgsmeldung. Und das war auch nicht so zu erwarten, dass man da Ungarn auswärts schlägt. Es war ja, ein gutes Wochenende für den österreichischen Tennissport.
Ungarn war mit Bestbesetzung angetreten, mit Fabian Marozsán, mit Marcin Fucsovics und dann auch Zsombor Piros. Bei den Österreichern gab es kurz vorher noch eine Hiobsbotschaft, weil Filip Misolic ist verletzt ausgefallen. Was war da los?
Ja, ich habe ihn dann noch kurz in der Hotellobby tatsächlich gesehen. Da war er auf dem Weg zu seinem Hotelzimmer und da bekamen wir auch schon die Nachricht, dass er krank ist. Er dürfte jetzt schon länger damit zu kämpfen haben, weil er auch schon in Monaco krankheitsbedingt zurückgezogen ist. Der ist einfach verkühlt gewesen, war überhaupt nicht fit, konnte da nicht antreten und dann nach dem Ausfall von Sebastian Ofner schon, der aktuell mit Handgelenksproblemen, AWOW, wenn man in Österreich das im Zusammenhang mit Tennissport hört, der gerade pausieren muss. Also ohne Ofner und ohne Misolic da anzutreten, das waren schlechte Vorzeichen. Die Außenseiterrolle hat sich dadurch aus meiner Sicht schon nochmal vergrößert, aber es ist dann trotzdem gut ausgegangen.
Mit Juri Rodionow, Lukas Neumeier trat man in den Einzeln an. Juri Rodionow musste gegen Fabian Marozsán antreten und Lukas Neumeier gegen Marcin Fucsovics. Marcin Fucsovics, haben wir schon vor ein paar Jahren gesprochen, ist einer, der den Davis Cup tatsächlich sehr, sehr gerne mag, ist aber nicht mehr in der Form früherer Tage. Fabian Marozsán hatte auch so ein bisschen zu kämpfen am ersten Tag beziehungsweise in den letzten Monaten. Und er hatte gegen Juri Rodionow zu kämpfen. Er gewann zwar den zweiten Satz mit 7-6, aber in einer sehr dramatischen Partie gewann Juri Rodionow mit 6-2, 6-7 und 7-5 das erste Match. Du hast mir zwischendurch eine WhatsApp geschickt und mir geschrieben, das gewinnt der Rodionow nie.
Ja, weil er halt leider in seiner Karriere schon öfter mal gezeigt hat, dass er super mitkämpfen kann mit so einem Top-60-Spieler, wie es Marošan ist, aber dass er es dann nicht über die Ziellinie bringt. Also er hat irgendwie doch, finde ich, aus meiner Sicht ein Image, dass er Partien hergibt, vielleicht auch, weil er nicht die Fitness hat, um im ganz entscheidenden, tiefen dritten Satz dann nochmal alles geben zu können. Aber vielleicht können wir dann danach noch drüber sprechen. Er ist vielleicht so fit wie lange nicht mehr, vielleicht sogar so fit wie noch nie. Dürfte sich etwas vorgenommen haben, etwas geändert haben. Und das hat sie dann vielleicht auch ausgezahlt. Und Fabian Marošan, der hat eine gruselige Davis-Cup-Bilanz, bin ich dann erst drauf gekommen, der hat eine negative Davis-Cup-Bilanz und hat komplett verunsichert gewirkt. Also das hat sich dann im zweiten und Anfang dritten Satzes gebessert. Aber im ersten Satz, der hat sich dann überhaupt nicht mehr getraut, auch durchzuschwingen. Das hat man ihm wirklich ansehen können. Der hat sich nicht zugetraut, ganz normale Grundschläge zu schlagen. Und das ist dann tatsächlich im Finish des dritten Satzes wiedergekommen. Plötzlich ist das wieder aufgetaucht, dieses zaghafte Spiel. Und Rodionov hat das cool zu Ende gebracht und Österreich dann nochmal in diesem ersten Match mit diesem ersten Sieg 1-0 in Führung gebracht.
Was wir mal sagen können, dass Rodionov tatsächlich einen relativ guten Sommer hatte. In Bonn hat er das Challenger gewonnen, damals gegen Timo Feskatov im Finale. Dann US Open Quali erste Runde raus, dann aber Manokor Challenger hat er im Finale gegen Daniel Rincon verloren und dann hat er in Cassis das Challenger gespielt, da ins Halbfinale gekommen. Also die letzten Wochen müssten ihm ja eine ganze Menge an Selbstvertrauen gegeben haben.
Ja, wobei die Phase davor, also das ganze Jahr irgendwie, mit dem war er überhaupt nicht zufrieden. Er ist da schon mal aus den Top 200 rausgeflogen. Und ja, dann, seit Anfang August läuft es besser. Er hat dann erzählt, dass es quasi so eine Krisensitzung gegeben hat mit seinem Team. Also er wird trainiert primär von Gilbert Schaller, Ex-Top-20-Spieler, früherer Davis-Cup-Kapitän auch in Österreich, früher mal Sampras in Paris geschlagen.
Natürlich.
Ein durchaus ein Name im österreichischen Tennis. Das dürfte schon ganz gut funktionieren. Ich habe auch mit Günter Pressnik vor diesem Wochenende gesprochen. Pressnik hat gemeint, das trifft sich ganz gut, weil da ein gewisser Altersunterschied da ist. Das heißt, da hast du gewisse Autoritätsbeziehung auch, ja. Das dürfte ganz gut funktionieren. Aber die haben sich zusammengesetzt und Rodionov hat gesagt, hey, irgendwie, ich muss was ändern. Ich bin in einem Loch, ich muss mich da irgendwie rausholen. Und hat das irgendwie, weiß nicht, ob es von ihm wirklich gekommen ist oder eben dann doch vom Coach, aber er hat selber gesagt, ich habe mich am Riemen gerissen. Er hat Arbeit mit seinem Fitnesstrainer intensiviert. Und ich muss auch sagen, also an den zwei Tagen, so gut wie Rodionov sich da bewegt hat, wie er da Bälle ausgegraben hat noch, habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Also das war wirklich cool zu sehen und auch eben die Einstellung, gut, die finde ich dann, da hat dann doch Jürgen Meltzer vielleicht auch einen Einfluss, beziehungsweise dieses ganze Setting eben im Davis Cup, dass man eben wirklich bis zum Ende kämpft. Auch da würde ich sagen, hat Rodionov in der Vergangenheit einfach mentale Hänger über so eine ganze Partie immer wieder kurze Zwischentiefs gehabt. Und das ist eben da ja nicht der Fall gewesen. Der hat das durchgezogen und wirkt auf mich sehr fit und das dürfte sich schon mal bezahlt machen und das dürfte sich sicher auch extrem gut anfühlen, wenn du dann dir was vornimmst und sagst, okay, jetzt wirklich, ich lebe, wie es für einen Profi sich gehört. Und jetzt ist er da belohnt worden mit zwei herrlichen Siegen.
Lukas Neumeier hat das zweite Einzel dann gewonnen. Das war wahrscheinlich das entscheidende Einzel hier an diesem Wochenende. Er hat es gegen Martin Fucsovics gewonnen. Martin Fucsovics, ich habe es eben gesagt, ist nicht mehr in der Form früherer Tage. Allerdings im Davis Cup kann man ihm immer noch eine ganze Menge zutrauen. Der erste Satz ging allerdings mit 6-3 an Neumeier, der zweite dann mit 6-3 an Fucsovics. Und dann entschied es sich im Tiebreak des dritten Satzes. Und da behielt der 23-Jährige, der nicht viel auf Hartplatz in den letzten Wochen und Monaten gespielt hat, die Nerven und gewinnt diesen Tiebreak mit 9-7. Absolutes Drama dort in Debrecen.
Ja, das war herrlich. Also Neumeier, wenn du dem zusiehst, die Vorhand schnallt der eher so, ja. Der schwingt sie nicht durch, sondern der ist wirklich ein Arbeiter. Ich finde, man hat im Ballwechseln immer gesehen, Neumeier steckt da extrem viel rein, dass er in der Rallye mitgehen kann. Und bei Fuksovic hat's ja locker ausgeschaut fast. Natürlich hat das auch, finde ich, ein bisschen mit der Statur zu tun. Neumeier doch noch eher ein schlaksigerer Kerl. Fuksovic, wissen wir, der schaut extrem auf den Muskelaufbau. Das schaut ein bisschen lässiger aus bei dem. Aber der hat sich da nicht unterkriegen lassen, hat ein Break kassiert zum Ende des dritten Satzes, Neumeier, und hat das wieder wettgemacht, hat sich dadurch in den Tiebreak gerettet. Und dass er da so stark geblieben ist in dem Setting, dass er da den Tiebreak mit 9-7 gewinnt im Entscheidungssatz, das muss so ein süßer Sieg sein, das ist sicher herrlich. Und plötzlich ist es 2-0 gestanden für Österreich. Und dann hat man sich schon gedacht, okay, im Doppel, das ist das einzige Match, wo Österreich Favorit ist. Österreich kann das gewinnen. Plötzlich war es wirklich der Fall, dass man den Gedanken bekommen hätte können, hey, Österreich kann da ins Finalturnier einziehen.
Ja, und dann das Doppel, das ja eine ganze Zeit lang zusammengespielt hatte, Alexander Erler und Lukas Mietler, die haben sich letztes Jahr, glaube ich, getrennt oder Anfang diesen Jahres, haben dann gegen Fabian Marojan und Jean-Bob Pirosch verloren mit 6-7 und 6-7. Das fand ich tatsächlich überraschend und du hast mir währenddessen geschrieben, Alexander Erler ist nicht so richtig aufgetaucht.
Ja, genau. Das jetzt kann man es ja sagen, jetzt wo es auch gut ausgegangen ist. Ja. Erler hat nicht gut serviert, ist dann wirklich unter Druck gekommen beim zweiten Aufschlag. Mietler hat wirklich versucht, so gut es geht, mitzuhelfen. Mietler hat richtig gut gespielt, finde ich. Aber ja, Erler war angreifbar, hat auch seinen Aufschlag, glaube zweimal sogar abgegeben. Das haben sie nochmal jeweils wettmachen können. Zwei Sätze dann in den Tiebreak gegangen. Leider auch im Tiebreak sind Erler die Fehler passiert. Das hat natürlich das ungarische Team auch gesehen und dann immer mehr Erler attackiert. Ja? Und das hat sich über den Verlauf, man hofft ja dann irgendwie, jetzt aus österreichischer Sicht natürlich, dass das gut, dass das vielleicht 1,5 Stunden so dahin plätschert und Erler dann irgendwie auftritt, weil das kann er ja durchaus, hat er bei den US Open jetzt mit seinem Partner da in der ersten Runde die Nummer 1 des Turniers rausgenommen. Das war schade, das hat sich so angefühlt, hey, das ist jetzt die große Chance, gleich 3-0 den Sack zuzumachen, weil danach die Einzel, ob das dann nochmal so klappt. Die größte Chance hat Österreich wahrscheinlich im Doppel, aber dieser Jean-Bor Pirosch hat da aufgedreht, der war der beste Spieler in diesem Doppel. Der hat dann das Publikum auch reingezogen, der ist ja ein bisschen ein Showman, mir war das gar nicht so bewusst, dass er, wieder mit der österreichischen Brille gesagt, dass der ein bisschen ein Gefrast ist auf dem Tennisplatz, ja, dass der durchaus sich ja Spielereien erlaubt, damit man alles für den Sieg halt, ja, ein bisschen Dirty Winning, passt ja. Aber wenn es eben, wenn so ein Spieler im österreichischen Team wäre, wäre ich sicher ein großer Fan. In dem Fall war es ein bisschen schwierig mit anzusehen. Du kannst natürlich auch das Publikum nur hinter dich bringen, wenn du auch gut spielst, und das hat er gemacht, der hat viel riskiert und es ist ihm viel aufgegangen. Und deswegen ist er dann auch gleich im anschließenden Einzel zum Einsatz gekommen.
Genau, und das war tatsächlich etwas überraschend, dass Fabian Marojan da rausgenommen worden ist. Marojan auch im Doppel nicht ganz überzeugend und Jean-Bob Pirosch hat dann die Einzelpaarung von ihm übernommen. Und da muss man dann auch sagen, der Kapitän Kornel Badocki, der Ungarn, hat da wirklich ein richtiges Näschen bewiesen, denn er hat Jean-Bob Pirosch eingesetzt und der hat gegen Lukas Neumeier 7-5, 7-6 gewonnen. Waren Neumeier so ein kleines bisschen die Kräfte ausgegangen oder was war da los?
Ja, würde ich gar nicht sagen. Es schaut natürlich sehr kräftezehrend aus, das Spiel von Neumeier. Und Neumeier hat noch nicht den einen gewinnbringenden Schlag. Er kann Tempo machen, auf beiden Seiten auch, würde ich sagen. Aber Pirosch hat sich in einen Rausch gespielt, das muss man echt sagen. Also der hat viel riskiert. Es ist ihm, wie gesagt, viel aufgegangen. Er hat dann bei jedem Winner von ihm hat er quasi den Finger ans Ohr gelegt und den Zuschauern zu verstehen gegeben, ich will was hören. Es hat eine kuriose Szene gegeben, er hat einen ganz kurzen Aufschlag gespielt, kurz hat man glaubt, das war
den habe ich gesehen auf Instagram.
Ja. Genau, natürlich, den haben sie auch geklippt bei Davis Cup, die sind ja auch gescheit und haben ein gutes Social Media Team. Der hat quasi den Aufschlag von Schulterhöhe nur gespielt, also der hat nicht aufgeworfen, sondern gleich so wie ein Hobbyspieler gespielt. Und da gab es auch kurz Diskussionen, ja, Jürgen Melz hat da mal nachgefragt, weil eben Österreich quasi geglaubt hat, dass der dass der diesen Aufschlag eingesprungen ist, ja, dass der quasi mit ein bisschen Anlauf über die Grundlinie gesprungen ist und dort dann den Ball gespielt hat. Aber es war alles okay. Es war einfach, er hat einen Neumeier, hat einen eiskalt erwischt und Neumeier hat danach auch gesagt, na, das war ein sehr guter Aufschlag. Es war halt ärgerlich, dass der das gehört halt auch dazu, auch wieder ein bisschen die Show-Komponente reingebracht. Pirosch hat alles richtig gemacht aus meiner Sicht. Und ja, das waren dann eben Samstag, also 4 Sätze und die gehen 7-6, 7-6 und 7-5 und 7-6 für Ungarn aus. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, es will heute wahrscheinlich nicht sein. Das Glück vom Freitag kommt jetzt dann am Samstag wieder zurück. Und dann ging es ins entscheidende Einzel Fucovic gegen Rodionov.
Genau, und wer gedacht hätte, dass Martin Fucovic, der Routinier, die Stimmung und dieses Momentum dann nutzt für die Ungarn, das war weit gefehlt, weil nämlich Juri Rodionov dieses Einzel mit 6-2 und 6-1 gewonnen hat. Das war eine ganz klare Geschichte und am Ende der klarste Sieg an diesem Wochenende und der klare Einzug in diese Davis Cup Finals und nachdem die Österreicher auch lange in der Weltgruppe 1 nur gespielt haben, jetzt dieses Final 8 erreicht, das ist ein Riesenerfolg.
Das ist ein Riesenerfolg und ausschlaggebend dafür war eine perfekte Partie von Rodionov. Das hat er dann so gesagt. Also er findet, dass das ein nahezu perfektes Tennismatch war. Beeindruckend, ne? Dass also dieses fünfter Rubber in einem Davis Cup, in einer Davis Cup Begegnung. Jeder hat damit gerechnet in der Halle, dass das jetzt auch wieder enge, lange Sätze werden. 6-2, 6-1, weniger als eine Stunde gebraucht. Die Art und Weise, wie Rodionov an Fucovic abserviert. Fucovic hat nette Statistik, finde ich, liest sich ganz gut. Zwei der letzten 4 Hartplatzturniere hat er gewonnen, bei denen er angetreten ist. Hat er da einen Titel in Winston-Salem geholt. Dass das so klappt. Rodionov hat auch jede Ecke erraten, gell? Wenn er mal ein zu kurzer Grundschlag war und Fucovic drauf geht. Er ist schon überall parat gestanden. Es ist wirklich ihm alles gelungen. Fucovic dann im zweiten Satz mal einen Schläger zerstört. Er hat fragend auf seine Bank geblickt. Die Bank war eine Stunde davor noch komplett euphorisiert beim Pirosch-Match. Da ist dann gar nichts mehr gekommen. Ja, es war einfach der Tag des Rodionov, muss man echt sagen. Und die Freude war dann doch riesengroß, die Erleichterung, dass es dann doch noch gut ausgegangen ist. Und Österreich, ja, dass Österreich jetzt da in den Top 8 ist, ohne Top 100 Spieler, das erreicht, ja, zumindest im Einzel, im Doppel sind es da die zwei, die Top 50 sind auf jeden Fall. Aber das ist schon ein großer Erfolg und der Davis Cup ist und bleibt so ein Nährboden für mögliche Überraschungen. Das ist schon ganz lustig, was dieses Setting immer wieder mit Spielern macht.
Jetzt sind Filip Misulic und Sebastian Ofner, den haben wir ganz vergessen hier, nicht dabei gewesen. Das war das B-Team des österreichischen Tennisverbandes. Gibt es schon in irgendeiner Weise Aussagen, wie im November dann in Bologna das österreichische Team aussehen wird, wenn alle fit sind?
Ja, wenn alle fit sind, muss sich Jürgen Metzer überlegen, wen er daheim lässt. Ja? Mhm. Also Neumeier, Rodionov, Ofner und Misulic, das sind 4 Spieler und damit ein Spieler zu viel für die ganzen Einzel. Ich glaube, wenn sie alle fit sind, werden sie auch alle nach Bologna reisen und dann gibt es halt einfach nur einen Hitting-Partner. Ja. Aber schauen wir mal, ob wirklich alle fit sind. Ich habe da meine Zweifel bei Sebastian Ofner, aber vielleicht sind die komplett unbegründet. Ich hoffe, sie sind komplett unbegründet und er ist Ende November in Topform und kann da spielen. Aber das wird dann natürlich eine die Qual der Wahl, die Meltzer da hat, weil Erler, Miedler, das muss man schon sagen, die sind gesetzt im Doppel. Also ja, diese zwei Spieler musst mitnehmen, die haben so lange gemeinsam gespielt, die haben jetzt auch, die haben 6 Matches in Folge im Davis Cup gewonnen. Gut, jetzt wieder eine Niederlage, stehen aber jetzt bei 6-2, glaube ich, ihre Davis Cup Bilanz. Haben ja zweimal das Turnier in Wien gewonnen. Eben, das war auch das letzte Turnier, das sie gemeinsam bestritten haben im vergangenen Jahr in Wien. Haben den Titel dort geholt und sich dann getrennt. Aber ja, die musst du mitnehmen. Und damit bleiben eben dann nur noch 3 Plätze übrig. Und ja, Neumeier hätte sich's auch verdient, weil der hat schon in der ersten Runde gegen Finnland im Frühjahr Matches gewonnen. Dort für den Sieg gesorgt, zum Sieg beigetragen, jetzt wieder mit einem Punkt in Ungarn. dem dann zu sagen, du bleibst daheim, ja, wird ganz schwierig sein, aber ja, es ist noch alles offen und ja, gibt eh nichts Schöneres, als wenn man dann irgendwie die Qual der Wahl hat als Kapitän.
Absolut. Und Joel Schwärzler ist ja auch noch mit dabei, der könnte ja auch noch als Hitting-Partner. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz Österreich, der ganze österreichische Tennisverband dahin reist nach Bologna.
Schauen wir mal und dann hoffentlich vielleicht gegen Deutschland im Viertelfinale, das wäre doch was.
Das letzte Mal war es, glaube ich, in Garmisch-Partenkirchen damals, das Spiel. Ne? Da war ich als Zuschauer damals vor Ort.
Na, die haben auch einmal da unter Covid in Innsbruck gespielt.
Ach ja, genau.
Aber ja, da konntest du natürlich nicht dort sein, weil da keiner...
Ja, genau, ich erinnere mich. Ja, in Innsbruck, genau. Ja, also Österreich ist dann auch qualifiziert und sie werden Ende November mit dabei sein in Bologna vom 18. bis 23. November. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung, hat mich gefreut.
Und jetzt gibt es noch ein paar Zusammenfassungen vom Rest der Matches, weil die hatten es nämlich auch in sich. Nicht nur Deutschland und Österreich sind in die Runde der letzten 8 eingezogen. Es gab auch noch 6 andere Begegnungen und da gab es zum Teil Überraschungen. Die Argentinier gewinnen in den Niederlanden mit 3-1. Die Niederlande letztes Jahr im Finale gewesen, dort hatten sie ja dann gegen Italien verloren, haben mit Jesper Jong und Botik van der Sandstorp ihre ersten beiden Einzel verloren. Gegen Thomas Martin Echeverry und Francisco Cerundolo. Cerundolo, der gegen Botik van der Sandstorp gewonnen hatte mit 7-6, 6-1. Dann gewannen auch noch Andres Molteni und Horacio Sobaschos ihr Doppel gegen Sander Ahrens und Botik van der Sandstorp, sodass das letzte Einzel dann bedeutungslos war. Das gewann Jesper Jong gegen Francisco Comesaña. Eins der beiden spannendsten Duelle lieferten sich die USA und Tschechien in Delray Beach und beide traten eigentlich mit Bestbesetzung an. Die USA mit Taylor Fritz und Francis Tiafoe und Austin Krajicek und Rajiv Ram im Doppel und dann dazu die Tschechen mit Jiří Lehečka, Jakub Menšík und Tomáš Machač, der zusammen mit Jakub Menšík das Doppel bestritt. Und es entwickelte sich eine wirklich dramatische Partie. Die erste Partie gewann Jiří Lehečka gegen den sehr, sehr glücklos an diesem Wochenende spielenden Francis Tiafoe mit 6-3 und 6-2. Danach glich Taylor Fritz gegen Jakub Menšík aus 6-4, 6-3. Es ging ins Doppel und eigentlich hatte man schon das Gefühl, das würde vorentscheidender Natur sein. Unterbrochen von einer Regenpause gewannen dann Austin Krajicek und Rajiv Ram gegen Tomáš Machač und Jakub Menšík mit 7-6, 5-7, 6-4. Und da dachte man sich, ja, jetzt bringen es die USA über die Bühne. Aber weit gefehlt. Jiří Lehečka gewann das Spitzeneinzel gegen Taylor Fritz in 3 Sätzen. 6-4, 3-6 und 6-4. Jiří Lehečka an diesem Wochenende in absoluter Galaform. Und dann Jakub Menšík, der gegen Francis Tiafoe gewann mit 6-1 und 6-4. Die Tschechen sind im Final Eight, die USA sind nicht dabei. Das ist die große Überraschung. Allerdings muss man auch dazu sagen, beide Teams in Bestbesetzung. Das war Davis Cup auf allerhöchstem Niveau. Kroatien verliert zu Hause gegen Frankreich mit 1-3. Corentin Moutet war der große Held für das französische Team, denn er gewann beide seine Einzel. Und Corentin Moutet hat hier sein Debüt gefeiert bei diesem Davis Cup im Davis Cup Team der Franzosen. Er gewann an Tag 1 gegen Dino Prismic in 3 Sätzen. Dann gewann Arthur Rinderknecht gegen Marin Cilic in 2 Sätzen. Und dann gewann Nikola Mektic und Mate Pavic ihr Doppel gegen Benjamin Bonsi und Pierre-Hugues Herbert mit 6-3 und 7-5. Hoffnung keimte nochmal auf für die Kroaten, aber Corentin Moutet mit einem Zweisatzsieg gegen Marin Cilic, der beendete dieses Duell. Auch die Franzosen sind damit eine Runde weiter. Auch unter den letzten 8 ist Belgien und die haben sich in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, einen Ruf erarbeitet, gerade im Davis Cup ihre besten Leistungen abzurufen. Man musste nach Sydney, nach Australien und da waren die Australier natürlich angeführt von Alex de Minaur, die großen Favoriten. Doch am Ende gab es ein wirklich bitteres 2-3 aus der Sicht der Australier. Alex de Minaur und Jordan Thompson waren für die Australier im Einzel angesetzt. De Minaur verlor ganz, ganz überraschend gegen einen weiteren Davis Cup Helden an diesem Wochenende, gegen Raphael Collignon. Collignon hatte in den letzten Monaten gerade auf Hartplatz extrem gute Ergebnisse gezeigt und ja auch bei den US Open überzeugt. Collignon gewonnen mit 7-5, 3-6 und 6-3. Das zweite Einzel, das gewann dann auch noch Zizou Bergs gegen Jordan Thompson mit 7-6 und 6-4. Und so führten die Belgier nach Tag 1 völlig überraschend mit 2-0. Man hatte niemals damit gerechnet, dass Alex de Minaur hier sein erstes Einzel verlieren würde. Aber die Australier schlugen zurück. Im Doppel gewannen Rinky Hijikata und Jordan Thompson gegen einen ein wirklich eingespieltes Doppel, Sander Gillet und Joran Vlieren, die nicht mehr zusammenspielen, ähnlich wie Erla Mietler, aber die immer noch ein Weltklasse-Doppel zusammenspielen können. Hijikata und Thompson gewannen mit 6-7, 6-3, 6-4. Als dann auch noch Alex de Menor das Spitzeneinzel gegen Sisu Bergs mit 6-2 und 7-5 gewann, da hatte man gedacht, ja, jetzt drehen es die Australier noch. Sie stellten dann, Leighton Hewitt als Kapitän, stellte dann Alexander Vukic statt Jordan Thompson auf im letzten Einzel gegen Raphael Collignon. Und es sah auch noch so aus, als ob sich das vielleicht würde auszahlen können, denn Vukic gewann den ersten Satz mit 7-6. Doch dann schlug die große Stunde von Collignon, der ab dem zweiten Satz unwiderstehliches Tennis spielte und am Ende mit 6-7, 6-2 und 6-3 gewann. Australien überraschend nicht dabei in den Davis Cup Finals. Die Belgier werden dabei sein und sie werden für alle ein unangenehmer Gegner sein. Denn Sisu Bergs, Raphael Collignon und Sander Gillet und Joran Vlieren, die bilden eine wirklich gute Mannschaft. Vielleicht wie die Niederlande im letzten Jahr. Am Ende des Wochenendes gab es sogar noch richtiges Drama. Spanien gewann gegen Dänemark mit 3-2 und das war so nicht abzusehen nach dem ersten Tag. Denn dort hatten Elmar Möller und Holger Rune eine 2-0 Führung für die Dänen herausgespielt. Holger Rune hatte gegen Pablo Carreño Busta gewonnen, 7-5, 6-3. Und dann gewann überraschend Elmar Möller gegen den spanischen Spitzenspieler, die ohne Carlos Alcaraz angetreten waren, Jaume Munar, mit 2-6, 6-1 und 6-4. Und alles sah danach aus, dass sich die Dänen vielleicht zum ersten Mal für die Davis Cup Finals qualifizieren könnten. Doch die Spanier schlugen zurück und das in einem Doppel mit Pedro Martinez und Jaume Munar. Die gewannen gegen August Holmgren und Johannes Ingildsen in 3 Sätzen, 1-6, 6-3, 6-2. Und dann die große Überraschung. Pedro Martinez gewann gegen Holger Rune mit 6-1, 4-6 und 7-6. Bei Holger Rune war am Ende die Kraft etwas ausgegangen und Pedro Martinez, angefeuert vom Publikum in Marbella auf Sand, machte eine wirklich ganz, ganz große Vorstellung und gewann am Ende mit 7-6 im dritten Satz. Und Pablo Carreño Busta sorgte dann für den dritten Punkt und gewann mit 6-2 und 6-3. Die 8 Teams stehen also fest und die 7 jetzt qualifizierten Teams, die werden mit Italien zusammen dann vom 18. bis 23. November in Bologna spielen. Die Auslosung für diese dieses Davis Cup Finals oder die Davis Cup Finals sind am Mittwoch. Wir werden dann natürlich im nächsten Podcast darüber sprechen. Das war's mit der heutigen Special-Ausgabe von Chip and Charge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.